Nachdem wir uns das letzte Mal mit Israel beschäftigt haben, schauen wir uns noch mal ein Stück weit im Kapitel 10 um, im Römerbrief. Das Thema um Israel, das umspannt ja Kapitel 9 bis Kapitel 11, wo Paulus viel uns weitergibt über Israel. Und es ist auch sehr kostbar, sich mit Israel zu beschäftigen. Aber auf der anderen Seite beschäftigt sich auch Paulus auch eingehend, auch gerade in Kapitel 10, mit dem Heil. Und da möchten wir heute zunächst mal Kapitel 10, die Verse 1 bis 14 miteinander lesen. Die Verse 10, Kapitel 10, 1 bis 14. Paulus sagt hier: Brüder, meines Herzens Wunsch und mein Flehen zu Gott für Israel ist auf ihr Heil gerichtet. Denn ich gebe ihnen das Zeugnis, dass sie eifern um Gott, aber mit Unverstand. Denn weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkennen und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachten, sind sie der Gerechtigkeit Gottes nicht untertan. Denn Christus ist des Gesetzes Ende zur Gerechtigkeit für einen jeden, der da glaubt. Mose beschreibt nämlich die Gerechtigkeit, die durch das Gesetz kommt also. Der Mensch, welcher sie tut, wird dadurch leben. Aber die Gerechtigkeit durch den Glauben redet so: Sprich nicht in deinem Herzen, wer will in den Himmel hinaufsteigen, nämlich um Christus herabzuholen, oder wer will in den Abgrund hinuntersteigen, nämlich um Christus von den Toten zu holen. Sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nahe in deinem Munde und in deinem Herzen, nämlich das Wort des Glaubens, das wir predigen. Denn wenn du mit deinem Munde Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerettet, und mit dem Munde bekennt man, um gerettet zu werden. Denn die Schrift spricht: Wer an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Denn es ist kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Alle haben denselben Herrn, der reich ist für alle, die ihn anrufen. Denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Mit diesem Thema möchten wir uns heute beschäftigen. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Ich denke, heute sind wir in einem Zeitalter angelangt, wo wir höchst moderne Kommunikationsmittel zur Verfügung haben. Manchmal wird das ja fast zu viel, wenn überall das Telefon klingelt oder da wieder ein Handy sich in Bewegung setzt oder man auch ständig irgendwo mit dem Internet zu tun hat. Wir sind in einem Zeitalter modernster technischer Kommunikationsmittel. Wer hätte noch vor 20 Jahren zum Beispiel gedacht, dass eines Tages oder im Jahr 2012 oder schon jetzt 5 Jahre vorher bald jeder ein Handy in der Hosentasche mit sich herumträgt? Wer hätte das noch vor 20 Jahren gedacht? Man hat zwar eine Entwicklung gesehen, aber dass sie so rasant zunimmt, das hat man wahrscheinlich nicht sehen können. Die Erfindung des Handys hat es möglich gemacht, dass wir heute überall kommunizieren können, wo wir uns auch aufhalten. Doch das normale Handy, wie man es von Anfang an kennt, das ist ja auch bereits schon fast wieder überholt. Immer mehr gibt es Geräte, die einfach universell einsetzbar sind. Ja, da denkt man nicht nur ans Telefonieren, da möchte man Bilder machen mit dem Handy und da möchte man Filme machen und da möchte man ins Internet reingehen, man möchte SMS schreiben. Ja, es gibt so viele Möglichkeiten. Wenn man das bedenkt, dass mit so einem kleinen Ding sich jetzt jederzeit schon ins Internet einlinken kann, unvorstellbar groß. Also man hat die verschiedensten Möglichkeiten, um beständigen Kontakt zu irgendwelchen Personen aufzunehmen oder sich irgendwo einzulinken, ob schriftlich oder im Gespräch. Wenn man jedoch jemanden erreichen will, dann ist es eben auch heute noch so, man muss immer noch eine Nummer eingeben, eine Telefonnummer oder im E-Mail eine E-Mail-Adresse. Natürlich gibt es auch heute schon Entwicklungen und es wird auch nicht mehr weit gehen, bis man wirklich auch mit dem Telefon sprechen kann, dass man gar keine Nummer mehr eingeben muss, nur dem Telefon noch den Namen sagen muss. Das gibt es teilweise auch schon. Dann kann man reden eigentlich mit wem man will. Aber man muss noch den Namen sagen. Das wird man immer tun müssen. Nun, ich möchte heute Morgen hier keine technische Vorstellung machen oder euch hier ein Kommunikationsmittel einführen. Ich selber bin ja auch ein Besitzer von einem Handy und ich finde es schon recht praktisch, dass man ein Handy haben darf. Aber mit meinem Handy, da kann man wirklich nur telefonieren, sonst gar nichts. Ich habe nur ein ganz einfaches. Manchmal bin ich auch direkt froh drüber, dass ich noch so ein ganz einfaches habe. Aber wenn ich eine Nummer anrufen, anwählen will, dann muss ich zuerst die Nummer eingeben. Das ist also auch in meinem Telefon so. Und wenn ich dann den entsprechenden Namen anwähle oder die Nummer, dann hoffe ich auch, dass die entsprechende Person auf der anderen Seite sich meldet und dass ich mit dieser Person ein Gespräch haben kann. Vielleicht ist das für uns ein ganz schwacher Vergleich in Bezug auf unseren Text, den wir jetzt vor uns haben, hier in Römer Kapitel 10. Mit dem wir uns heute befassen wollen. Denn hier in Römer 10, Vers 13 gibt uns der Apostel Paulus einen ganz fundamentalen Zuspruch weiter. Eine fundamentale Aussage gibt er uns hier weiter in Römer 10, Vers 13. Es gibt ja sehr viele fundamentale Aussagen überhaupt im Römerbrief. Und der ganze Römerbrief, wenn man das betrachtet, ist sehr, sehr fundamental und direkt auf Lehre ausgerichtet. Er gibt hier diese klare Aussage weiter in Römer 10, Vers 13. Denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Das ist der erste Punkt, auf den ich eingehen möchte. Der Anruf. Der Anruf. Und ich denke, das ist das Wunderbare und das Schöne, dass unser Herr und Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit derselbe ist. Warum? Bereits vor mehr als 2000 Jahren, als es die Gemeinde, den Heilskörpergemeinde noch nicht gab, hat Gott sein Wort, dieses Wort, schon dem Volke Israel gegeben. Wenn wir 400 Jahre vor Christus noch zurückgehen, da hat der Prophet Joel bereits das verkündigt. 400 Jahre vor der Gemeindezeit, vor Jesus Christus. Da hat schon der Prophet Joel noch dem Volk Israel verkündigt, ungefähr vor 2400 Jahren. Es soll aber geschehen, dass ein jeder, der den Namen des Herrn anruft, gerettet wird. Und diese Worte, die galten nicht nur damals, sondern sie gelten auch heute in der Zeit der Gemeinde. Und das Schöne ist bei unserem Herrn und Gott, dass er keine Kommunikationsmittel gebraucht wie wir. Er braucht keine Technik. Man konnte ihn damals so anrufen, direkt zu ihm, wie wir ihn heute noch anrufen können, direkt zu ihm. Das ist wunderbar, dass Gott nicht auf Kommunikationsmittel angewiesen ist. Wir haben diese leidige Mühe, um ständig irgendwelche Technik mit uns herumzuschleppen. Aber wenn wir den lebendigen Gott anrufen wollen, dann brauchen wir auch kein Telefon. In der letzten Predigt, da hatten wir uns ja vor Augen gehalten, dass Israel eigentlich diese wunderbaren Verheißungen und Bündnisse gehören. Ein jeder aber, der den Namen des Herrn anruft, soll errettet werden. Das galt damals nicht für die Gemeinde, sondern für Israel. Aber wir haben uns auch das letzte Mal damit beschäftigt, dass momentan die natürlichen Zweige vom Ölbaum ausgebrochen worden sind. Und die wilden Zweige, darin dürfen wir uns sehen, das sind Menschen aus allen Nationen. Und die Bibel sagt sogar, es werden Menschen sein aus allen Sprachen, aus allen Völkern und aus allen Nationen, wenn die Gemeinde völlig beieinander ist, dass diese Zweige, diese wilden Zweige in den Ölbaum eingepfropft worden sind. Diesbezüglich hatten wir uns auch anhand der letzten Predigt in Kapitel 11, Vers 1 damit beschäftigt, hat Gott etwa sein Volk Israel verstoßen, hat es verworfen? Und ich möchte es heute nochmal ganz klar betonen, die Bibel sagt nein. Paulus sagt in Römer 11, Vers 1, das sei ferne. Gott hat Israel nicht verstoßen. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, sagt Paulus, welches er zuvor ersehen hat. Es ist immer noch sein Volk, wenn es auch momentan nicht als Heilskörper eingesetzt ist. Doch wir fragen uns noch einmal, warum sind sie denn gestrauchelt? Warum sind sie derzeit als Heilskörper denn beiseite gesetzt? Warum wurde Jerusalem zerstört, 70 nach Christus? Warum wurden sie auf die ganze Erde verstreut? Warum die Verfolgung weltweit, die Verachtung der Juden, warum der Holocaust, warum dieses ganze Geschehen? Und da müssen wir uns immer wieder ganz klar vor Augen halten, weil sie den ans Kreuz getrieben haben, der gekommen ist, um sein Volk von ihren Sünden zu retten. Sie haben den Messias verkannt. Was sagte der Engel, wenn man die Weihnachtsgeschichte denken, was sagte der Engel zu Josef im Traum, also die Maria verstoßen wollte? Der Engel sagte zu Josef: Sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das war die Absicht zuerst. Die Absicht des Herrn Jesus, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Die Frage, ist das heute schon eingetroffen? Hat er sein Volk errettet von ihren Sünden? Nein, das ist noch nicht eingetroffen. Für Israel ist es noch nicht eingetroffen. Das ganze Volk, die Nation Israel, ist noch nicht von ihren Sünden errettet worden. Es wird aber noch eintreffen. Es wird eintreffen, dass die ganze Nation von ihren Sünden errettet wird, wenn der Herr Jesus leibhaftig wieder auf Erden erscheinen wird, wenn er zum zweiten Mal mit seinem Auferstehungsleib leibhaftig auf die Erde kommen wird und sein tausendjähriges Königreich aufrichten wird. Und zwar wird er das mit und durch Israel aufrichten. Denn dann, wenn er wiederkommt, wird es jedem jüdischen Menschen klar werden: Ah, hier kommt tatsächlich der Messias, Jesus. Hier kommt der jetzt zu uns, den wir ins Kreuz geschlagen haben, den wir damals nicht bei uns haben wollten, nach Zacharia 12, Vers 10. Dort spricht Gott der Herr: Aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebetes. Und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Und sie werden um ihn klagen, wie man klagt um ein einziges Kind. So sehr wird es ganz Israel zu Herzen gehen. Sie werden klagen um ihn, wie man klagt um ein einziges Kind. Da wird Reue sein. Da werden Tränen fließen. Und es heißt, und sie werden bitterlich über ihn weinen, wie man bitterlich weint über einen Erstgeborenen. Ja, Israel wird umkehren. Es wird den Herrn Jesus erkennen als seinen Heiland, als seinen Meschiach. Und sie werden bitterlich darüber weinen, dass sie diesen Messias, dass sie Jesus verkannt haben und ihn ans Kreuz getrieben haben. Sie werden es erkennen, dass sie ihn durchstochen haben. Oder wie es in Zacharia 13, Vers 6 berichtet wird: Wird man ihn aber fragen, was sind das für Wunden in deinen Händen? Also den Messias. So wird er antworten: Die hat man mir geschlagen im Hause meiner Lieben. Das wird Jesus zur Antwort geben. Die hat man mir geschlagen im Hause meiner Lieben. Das wird mal gewaltig sein. Wenn dieses große Erwachen kommt, dann wird Israel von ihren Sünden vollkommen errettet werden. Die ganze Nation wird den Heiligen Geist bekommen. Israel als Ganzes wird die Wiedergeburt erfahren. Die ganze Nation wird den Heiligen Geist bekommen. Die Decke, die momentan auf ihrem Herzen ist, die wird weg sein, sie wird weggerissen. Gott wird sie einfach hinwegnehmen. Der Geist der Schlafsucht, in dem sie jetzt finden, von dem Paulus hier im Römerbrief auch berichtet, der Geist der Schlafsucht, der wird schwinden. Die Decke wird weg sein. Keine Verstockung mehr, sondern nur noch offene Herzen. Und es wird geschehen, was der Herr in Joel 2, Vers 27 aufzeigt: Und ihr sollt erfahren, dass ich in Israels Mitte bin und dass ich der Herr, euer Gott bin und keiner sonst, und mein Volk soll nimmer mehr zu Schanden werden. Keiner wird zu Schanden werden, haben wir vorher gesungen. Gott sorgt dafür, dass sein Volk nimmer mehr zu Schanden werden wird. Ach, denken wir vielleicht in unserem Herzen, würden sie es doch, würde es doch Israel heute schon erkennen und begreifen, dass Jesus auch für sie ans Kreuz gegangen ist, dass er ihr Messias ist. Dass der Herr Jesus doch gerade auch für sie gekommen ist. Und in Römer 10, Vers 1, da gibt der Paulus seinen Herzenswunsch preis. dass es seines Herzens Wunsch ist und sein Flehen zu Gott, dass dies auf Israel und ihr Heil gerichtet ist. Denn Paulus wusste es am besten, dass Israel Gott eigentlich im eigentlichen Sinne dienen will. Und man meint ja auch, da findet ein gewisser Gottesdienst statt, hat auch sicherlich damals zur Zeit des Paulus stattgefunden, dass Israel im eigentlichen Sinn Gott dienen will und um Gott eifert. Doch Paulus muss hier sagen in Römer 10, dass sie es wirklich mit Unverstand tun. Sie kennen Gott nicht wirklich. Weil sie mit ihren Werken des Gesetzes, mit ihrer, ich sag mal, blöden Gesetzeserfüllung und ihrer Peinlichkeit, die sie darin zur Ausführung bringen wollten, an Gott vorbeigegangen sind. Sie wollten etwas hervorbringen aus ihren Gesetzeswerken. Ja? Sie wollten ihre eigene Gerechtigkeit vor Gott aufrichten. Und das ist natürlich fehlgeschlagen. Und somit sind sie der Gerechtigkeit Gottes nicht untertan, sagt Paulus. Ja, und das ist wirklich eine große Not. Wenn Gott einen Weg oder den Weg der Gerechtigkeit oder der Rechtfertigung geschaffen hat, er hat ihn ja direkt geschaffen, und der Mensch dann immer noch bestrebt ist, seine eigene Gerechtigkeit vor Gott aufzurichten. Ich habe was getan, ich leiste was und ich bemühe mich. Es gibt nicht wenige Menschen, auch in unserer Zeit. Wir kennen das zu Genüge auch hier in Deutschland. Wir kennen das von unseren Zeitgenossen hier. Viele Menschen in unserer heutigen Zeit, die wollen rechtschaffend sein. Sie wollen sich nicht zu Schulden kommen lassen. Ja, und ich bin schon recht, schaut mal auf mich, andere sind schlechter. Und mit diesem Getue geht man an der Gerechtigkeit des lebendigen Gottes tatsächlich vorüber. Und man ist blind für die wahre Gerechtigkeit Gottes. Denken wir hierbei an die vielen Menschen, die sich Christen nennen in unserem Land, aber keine wahren Christen sind, Namenschristen sind. Sie zählen sich zwar zu den Christen, aber sie kennen Christus nicht wirklich. Denken wir aber auch hierbei an die anderen Religionen. Es gibt auch hier in München so viel multireligiöses Tun, wenn wir da allein an die Menschen aus dem Islam denken. Wir wollen diese Menschen nicht verachten. Wir wollen ein tiefes Mitgefühl für sie bekommen. Wir wissen, dass auch hier viele, viele Bemühungen da sind dieser Menschen. Und letztendlich kennen sie nichts anderes oder wollen auch nichts anderes wissen. Zweifellos strengen sie sich sehr stark an, auch andere Menschen, die in anderen Religionen drin sind. Sie strengen sich an, die Vorschriften der Religion und die Gesetze ihrer Religion einzuhalten. Ja, und viele sind sogar bereit, gerade auch aus dem Islam, sogar ihr Leben für die Religion zu lassen, weil sie so davon überzeugt sind. Doch sie kennen nicht den wahren und lebendigen Gott. Und sie kennen auch nicht die Bedingungen, wie man zu dem wahren und lebendigen Gott kommen kann. Und ich weiß nicht, ob auch dir das Herz schmerzt, wenn du die vielen Menschen in unserem Land und auch weltweit siehst, welche sich in ihrem Leben und in ihren Werken bemühen und letztendlich doch in ihren Bemühungen und Anstrengungen verloren sind, wirklich verloren sind. Ja, und liebe Geschwister, da möchte ich uns immer wieder den Blick aufzeigen für die Verlorenen. Wir brauchen dringlich den Blick für die Verlorenen. Und es muss uns bewusst sein, es geht hierbei nicht um irgendeine Sache. Es geht nicht um irgendeine billige Angelegenheit, sondern es geht wirklich um die Ewigkeit. Ob sich noch der eine oder andere herausretten lässt. Es geht um ewige Werte, es geht um mehr als um Werte, es geht um ewiges Verlorensein, um ewige Gottesferne im Feuersee, in der Hölle. Ewige Pein, ewige Qualen, unaufhörlich, wie es die Bibel sagt, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Und auf der anderen Seite geht es um Gottes Herrlichkeit, um ewiges Leben. Ich möchte an dieser Stelle kurz fragen, haben die jüdischen Menschen etwa in Bezug auf das Heil einen Vorteil? Wie sieht es da aus? Haben die jüdischen Menschen heute einen Vorteil? Wir genießen sehr viele Vorteile aus dem Judentum. Wir haben heute das Wort Gottes, das aus dem Judentum hervorgegangen ist. wie wir es auch das letzte Mal angeschaut haben, ihnen gehören eigentlich die Verheißungen, die Bündnisse und alles, was Gott ihnen gegeben hat. Und wir nehmen es heute einfach in Anspruch. Aber wenn wir hinschauen in Gottes Wort, die Juden, sie haben keinen Vorteil uns gegenüber heute. Außer, dass Gott sie momentan als Nation wieder sammelt. Aber sie wissen nicht mal genau, was mit ihnen momentan geschieht. Sie haben gar keinen Blick. Aber man sieht es ganz deutlich von außen, dass Gott sehr, sehr stark in Israel der Wirkende ist. Sonst würde diese Nation nicht mehr bestehen. Aber wir müssen es auch in dieser Stelle sehen, die jüdischen Menschen haben keinen Vorteil, nein. Auch sie gehen verloren wie alle anderen Menschen, wenn sie das Evangelium nicht hören und es nicht annehmen. In Bezug auf das Heil hat Gott der Herr derzeit Israel mit allen Nationen, mit allen anderen Menschen gleichgestellt. Alles ist auf die gleiche Ebene gekommen. Denn in Kapitel 3 hatten wir schon bereits festgestellt, 3 Vers 23, denn es ist kein Unterschied, sagt Paulus. Alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Da ist auch Israel mit dabei. Alle Menschen sind verloren, weil sie gesündigt haben und ihnen fehlt die Herrlichkeit Gottes. Und ich frage uns an dieser Stelle, ist es nicht hochinteressant, dass der Mensch im Allgemeinen den Bezug zu einem Gott oder gar zu einem Götzen regelrecht sucht. Viele Menschen, auch in unserer heutigen Zeit. Ein Gott oder einen Götzen, der ihm in seinem Leben helfen soll. Manchmal sind es nur Gegenstände, auf die sich der Mensch stützt. Oder was auch schon die Germanen oder auch andere Völker, wie zum Beispiel auch die Ägypter, getan haben. Sie haben viele Schätze ins Grab mit hineingelegt, weil sie hier drin doch zum Ausdruck gebracht haben, es muss etwas nach diesem Leben geben, es muss etwas nach dem Tod geben. Sie haben tatsächlich daran geglaubt, sonst hätten sie diese Dinge nicht mit ins Grab gelegt. Und hierbei wird es sehr, sehr deutlich, dass der Mensch eigentlich eine tiefe Sehnsucht nach der Ewigkeit hat, nach Gott hat. Und Gott, der hat ja auch den Menschen etwas ins Herz hineingelegt. Prediger 3, Vers 11 sagt uns, dass Gott auch die Ewigkeit in ihr Herz gelegt hat. Da ist etwas drin im Herzen, was Gott dem Menschen gegeben hat, und das kann er nicht einfach abstreiten. Da ist etwas da, aber er muss an die richtige Quelle kommen. Es gibt auch Menschen, die so etwas vehement abstreiten. Ja, Ewigkeit, nein, nein, nein. Gut, man kann es auch abstreiten, ja. Das kann man auch. Aber dennoch hat es Gott ins Herz gelegt. Es ist so. Und er, unser Herr und Gott, er hat auch einen Weg geschaffen, das wissen wir, wie die Ewigkeit auch zur ewigen Freude werden kann und nicht zur ewigen Verdammnis und zur ewigen Qual. Heute hört man oft öfters mal dieses Wort, das ist ja superlativ oder das ist eine Superlative. Ob das im Sport ist, bei einer Leistung oder sonst irgendwo in der Wirtschaft, superlativ ist das wieder gelaufen. Also super gut, überaus super, wenn es noch das Beste übertrifft. Liebe Geschwister, wenn wir uns die Ewigkeit beschauen oder wenn wir auf die Ewigkeit trachten, die Ewigkeit wird mit Sicherheit jegliche Superlative, die wir jetzt hier auf Erden sehen, übertreffen. Die Ewigkeit ist superlativ. Ich denke, das können wir wohl so zum Ausdruck bringen. Der Herr Jesus sagt, ich bin nämlich gekommen, damit sie Leben haben und sie es im Überfluss haben. Und ob wir es glauben oder nicht, ich hoffe, es glaubt jeder von uns hier im Raum, das Leben, das wird im Überfluss uns dargeboten in der Ewigkeit. Und liebe Geschwister, hierbei sollten wir nicht nur an die Ewigkeit denken. Ach, wenn ich nur schon mal im Himmel wäre. Natürlich freuen wir uns auf den Himmel. Aber denke daran, dass der Herr Jesus dir auch heute schon vieles zukommen lässt, eine Menge Reichtum dir gegeben hat, hier, jetzt und heute. Er dir schon seinen wunderbaren Überfluss zukommen lässt. Wir haben keinen Grund, um den Kopf hängen zu lassen. Denke mal an die ganzen persönlichen kleinen Lebensführungen, was der Herr immer tut in deinem Leben, wie er sich um dich sorgt. Und wenn du dich auch noch so in Sorgen grämst, aber er wird dich immer wieder überraschen und wird dir wieder einen Lichtblick geben und zeigen, er ist da, er hilft. Er ist dein Herr und Heiland. Das ist wunderbar. Er möchte dir und mir auch heute schon seine Fülle zuteil werden lassen. Doch kommen wir wieder zurück Wir haben erkannt, alle Menschen haben gesündigt, alle haben die Herrlichkeit Gottes verloren. Doch weil Gott überaus gerecht ist und nicht ungerecht, hat er jetzt auch für alle Menschen, buchstäblich für alle Menschen auf der ganzen Erde einen Weg erschaffen, wie sie wieder in seine Gemeinschaft zurückkommen können. Gott hat nicht nur für die jüdischen Menschen einen Weg erschaffen. Gott hat nicht nur für die Heiden oder für uns heute einen Weg erschaffen, sondern in gleicher Weise für die Juden und für die Heiden zu dieser heutigen Zeit. Wie heißt dieser Weg? Ja, das kann jeder von uns hier beantworten. Die Bibel zeigt uns einen ganz klaren und konkreten Weg. Und Jesus gibt uns eine ganz konkrete Antwort. Ich bin der Weg. Oder ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. So heißt der Weg Gottes. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ja, und ich denke, ihr wisst es sehr gut. Man kann sich auf dieser Welt auch auf scheinbar vielen Wegen bewegen. Auch wir als Gläubige sind oft in Gefahr, vielleicht andere Wege einzuschlagen, als auf dem Weg in der Nachfolge unseres Herrn zu bleiben. Doch letztendlich zeigt uns die Bibel nur zwei Wege. Es gibt diesen riesen breiten Weg, wo sich die breite Masse drauf bewegt, und es gibt diesen schmalen Weg, den Weg, den es mit dem Herrn Jesus Christus zu bestreiten gilt. Und wo man eingehen muss durch diese enge Pforte, die vielleicht vielen zu eng ist, wo man sich vielleicht eingeengt fühlt, vieles abstreifen muss vom breiten Weg, aber das ist gut so. Und nun ruft der Apostel Paulus seine Zuhörer hier im Brief an die Römer auf, Kapitel 10, Vers 13. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll errettet werden. Egal, wer sich auf dem breiten Weg befindet. Rufe den Namen des Herrn auf. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll errettet werden. Ich möchte einfach mal fragen heute Morgen, hast du diesen Namen schon angerufen? Oder rufst du diesen Namen beständig an? Vielleicht sagst du nun, ja, ich habe den Namen des Herrn Jesus schon angerufen, ja. Ich habe den Namen des Herrn schon angerufen, doch wie kann ich mir sicher sein, dass er mich hört? Wie kann ich mir gewiss sein, dass er mich erhört? Aber es ist ganz einfach, wir brauchen eigentlich nur in die Bibel reinzuschauen, dass wir uns darin sicher werden. Römer Kapitel 10, Vers 12b. Was bringt hier Paulus zum Ausdruck? Er sagt hier, der reich ist für alle, die ihn anrufen. Hier meint er den Herrn. Der reich ist für alle, die ihn anrufen. Gott, der Herr, ist also reich für diejenigen, die sich an ihn wenden. Und wie sagt der Herr Jesus selbst? Dürfen nur manche zu mir kommen. Nicht alle. Nur die, die ich raussuche, die ich rauspicke, die mir gefallen. Nein, so sagt er nicht. Der Jesus selbst sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Johannes 6, Vers 37. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das ist auch für mich die höchste Ermutigung, auch wenn ich schon Menschen zum Herrn Jesus geführt habe, wo ich nicht gewusst habe, sind sie jetzt wirklich durchgedrungen zum Herrn oder nicht? Also am Herrn liegt es nie. Der Herr wird nie jemanden abstoßen. Es liegt höchstens dann an der Herzenshaltung der Menschen. Liebe Freunde und Geschwister, bedenken wir an dieser Stelle, der lebendige Gott, er nimmt jeden beim Wort. Er nimmt dich und mich auch beim Wort. Doch die Frage, die an uns ergeht, die zu uns zurückkommt, ist, ob auch du ihn beim Wort nimmst. Oder ob du an seinem Wort herumzweifelst und durch dein ständiges Zweifeln Gott betrübst. Die Dinge, wo du den Glauben annehmen solltest, dass du da ständig daran herumrührst und Gott nicht beim Wort nimmst. Das ist beschämend, damit ehren wir Gott nicht. Wir ehren Gott darin, dass wir das glauben, was er uns in seinem Wort sagt, und uns darauf stützen Und dann bekommt Gott die wahre Ehre. Und wenn wir sein Wort für bare Münze nehmen, weil wir wissen, er selbst kann sich nicht verleugnen, er wird sich immer stellen zu seinem Wort. Liebe Freunde und Geschwister, denken wir daran, Gott stellt sich zu seinem Wort. Es ist ganz gewiss eine der schlimmsten Dinge, die wir tun können, wenn wir Gott nicht beim Wort nehmen. Denn deswegen hat er uns sein Wort gegeben, damit wir uns darauf stützen, damit wir uns daran festhalten, damit es uns Wegweisung und Orientierung ist. Und das gibt er uns mit Brief und Siegel, was er hier reingeschrieben hat. Also gib ihm doch heute noch die Ehre, indem du dich auf sein Wort und auf seine Zusagen wieder neu stellst. Nun, ein anderer fragt vielleicht noch, wer sich vielleicht nicht so auskennt, welchen Namen soll ich denn anrufen? Ein jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, ja, welchen Namen soll ich denn anrufen? Hier steht nämlich nicht, welchen Namen man genau anrufen soll, nur den Namen des Herrn. Es gibt ja auch Leute, die meinen, sie wären an der richtigen Adresse, wenn sie einfach nur zu Gott beten. Ja, wir beten jetzt einfach zu Gott. Ich bin da meistens nicht so ganz damit einverstanden. Denn die Bibel zeigt uns anderes. Denn wenn wir Gottes Wort kennen, dann wird es für uns nicht schwer sein, zu erkennen, welchen Namen wir wirklich anrufen sollen. Und wir sollen schon den Namen anrufen, den uns auch Gottes Wort aufzeigt und den uns Gott gegeben hat. Wer die Bibel kennt, der kann jetzt sofort eine Antwort geben. Ich denke, könntet ihr jetzt alle. Ich gebe nur eine Bibelstelle, Apostelgeschichte 4, Vers 12. Wer die Bibel hat, schlag das mal bitte mit auf. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Ganz wichtig, auch für euch, wenn ihr das vielleicht jetzt auch schon wisst, aber gebt solche Bibelstellen auch an andere Menschen weiter. Gerade auch an religiöse Leute, an Katholiken, an Zeugen Jehovas, an andere Leute. Es ist eben nur dieser eine Name. Und es ist in keinem anderen das Heil. Denn es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in welchen wir sollen gerettet werden. Und hier spricht die Bibel von dem Namen Jesu. Es ist in keinem anderen das Heil. Denn es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in welchem wir sollen gerettet werden. Warum ein anderer Name? Stell die Leute mal, legen mal diese Bibelstelle vor und fordere sie mal heraus. Warum rufst du einen anderen Namen auf, wenn uns dieser Name gegeben ist, der Name Jesu? In seinem Namen müssen sich eines Tages alle Knie beugen und alle Zungen bekennen, dass er der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Also wir sollen, wenn wir den Namen des Herrn anrufen, den Namen Jesus anrufen. Erster Punkt war der Anruf. Der zweite Punkt ist die Rettung. Und wie schon gesagt, wir brauchen kein Telefon dazu. Wir dürfen ganz direkt zu Gott sprechen. Zweitens, Gott reagiert. Er möchte retten. Zweitens, die Rettung. Hier ist es vielleicht für uns zunächst noch wichtig zu wissen, was heißt eigentlich Jesus? Ich habe es ab und zu schon erwähnt, aber ich möchte es heute wieder tun. Der Name Jesus bedeutet grundlegend, in Gott ist Rettung. Das müssen wir wissen als Christen. In Gott ist Rettung. Merken wir uns das gut. Jesus bedeutet, in Gott ist Rettung. Jesus ist die Offenbarung des Namens Jahwe, des Gottes Jahwe aus dem Alten Testament. Und auch in dem Namen Jahwe liegt die Errettung. Zum Beispiel, so wie uns der Name Jahwe Elohim gegeben ist. 1. Mose 2, Vers 4, da steht im Grundtext Gott der Erlöser. Hier sehen wir schon Jesus im Alten Testament, Gott der Erlöser. Jahwe Elohim. Wer den Namen Jesus anruft und an ihn glaubt, der bekommt die völlige Errettung. Wer ihn anruft und an ihn glaubt, dem wird völlige Erlösung zuteil. Unbegreiflich. Was habe ich getan, als nur seinen Namen anzurufen und an ihn glauben? Ja, du brauchst nichts mehr zu tun. Du sollst nur seinen Namen anrufen und an ihn glauben. Dann wird die Errettung und Erlösung zuteil. der soll errettet werden. Das ist es auch, was wir vorhin wiederum im Abendmahl miteinander bezeugt haben. Und wie geschieht Errettung? Es geschieht nicht aufgrund irgendwelcher Werke, wir müssen immer daran festhalten, oder aufgrund eines guten Verhaltens, ja erst wenn ich mich mal so oder so verhalte, dann bin ich vielleicht gerettet. Vergiss es alles, leg's beiseite. Du musst dich nicht zuerst gut verhalten, sondern du musst dann den Herrn Jesus glauben, den Namen des Herrn anrufen. Und dann wirst du von ihm errettet und dann kommt das bessere Verhalten hinterher. Es geschieht nicht aufgrund irgendwelcher Werke, es geschieht nicht auf irgendwelchem guten Verhaltensboden. Nein, das wäre nur alles eigene Hinzutun. Es geschieht allein aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott geschaffen hat, so wie es Paulus uns hier in Kapitel 10 weitergibt. Ohne Gesetzeswerke. Aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott geschaffen hat. Und wie heißt diese Gerechtigkeit? Jesus Christus allein. Jesus Christus allein. Jesus Christus ist für dich und für mich in diese Welt gekommen. Er hat als der Sohn Gottes Fleisch und Blut angenommen, ähnlich wie wir Menschen. Er hat uns in sich selbst den himmlischen Vater geoffenbart. Wer ihn gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Er hat sein Leiden, in seinem Leiden und Sterben am Kreuz eine ewige Erlösung vollbracht. Das Lamm Gottes, sagt Johannes der Täufer, schau auf ihn, er nimmt die Sünde der Welt hinweg. Und der Herr Jesus, der hat es wirklich für jeden Menschen vollbracht. Doch der Mensch, der muss es erkennen, der muss davon hören, das ist unsere Verantwortung, liebe Geschwister, damit wir das den Menschen sagen, dass er in all seinem sündhaften Zustand niemals in Gemeinschaft mit Gott kommen kann, das ist völlig unmöglich, auch bei aller Religiosität, wir wissen es. Der Mensch, der braucht den wahren Mittel, er braucht die frohe Botschaft, er braucht das Evangelium, er braucht Jesus Christus, er braucht diesen Versöhner. Es braucht einen Zugang zu dem lebendigen Gott, es muss ein Durchbruch geschehen. Kein einziges Werk, nur Jesus, sein Blut allein. Und wer das verstanden hat, der wird erleichtert sein. Vielleicht sind wir manchmal auch belastet und verkrampft. Mir geht es manchmal sogar selber so. Man sieht manchmal nur die Verantwortung, die man auch Gott gegenüber hat. Die Verantwortung, die man auch im Dienst gegenüber den Glaubensgeschwistern hat. Und wir sind manchmal in der Gefahr, wirklich erdrückt zu werden, vielleicht von manchen Lasten. Mir geht es manchmal persönlich so, dass man denkt, ich schaffe das nicht. Aber wenn ich letztendlich darauf schaue, es ist ohnehin alles nur Gnade, es ist ein Geschenk von Gott her. Ich durfte seinen Namen anrufen und er hat mich zu seinem Kind gemacht und jetzt darf ich ihm dienen. Und das darf jeder von euch. Wir brauchen uns nicht erdrücken lassen. Und zudem sagt er noch, werfet alle eure Sorgen auf ihn. Wirf's doch auf ihn, er sorgt für dich. Du musst nur vertrauen, das ist alles, was er von dir will. Wer das verstanden hat, der wird unendlich erleichtert sein. Da ist kein krampfhaftes Christentum da, sondern Erlösung aus Gnade. Echte Gnade, befreiende Gnade, Gottes Liebe zu dir und zu mir. Doch Paulus fragt, wie sollen wir zu ihm kommen? Sollen wir etwa in den Himmel hinaufsteigen und ihn dort beschauen oder dort an ihn glauben? Oder sollen wir in den Abgrund hinabsteigen und dort irgendwo Christus suchen? Nein, sagt Paulus, das ist beides Unsinn. Sondern Paulus zitiert hier eine Stelle aus dem Alten Testament, welche sagt in Römer 10, Vers 8, was sagt die Schrift? Das Wort ist dir nahe, in deinem Munde und in deinem Herzen, nämlich das Wort des Glaubens, das wir predigen. Du hast das Wort Gottes von jemandem gehört, vielleicht hat er jemand Zeugnis gegeben oder bist unter einer Verkündigung gewesen. Du hast das Wort Gottes gehört, du hast gehört, was verkündigt wurde, oder du hast selber in der Bibel gelesen, oder du hast ein Buch gelesen, vielleicht von einem Prediger, das die Bibel und den Weg der Errettung aufzeigt. Bei mir war es damals Wilhelm Busch, das war mein Evangelist im Krankenbett. Ich habe zuerst das Neue Testament gelesen, danach Wilhelm Busch, Jesus unser Schicksal. Da habe ich gewusst, da hat mich echt Gott angesprochen. Und Wilhelm Busch hat mir den Weg der Errettung vollends aufgezeigt, das, was mir noch zur Erkenntnis gefehlt hat. So wie auch der Kämmerer, der unterwegs war, dieser Kämmerer aus Äthiopien mit seiner Karawane, da hat Gott den Philippus zu dem geschickt auf den Wagen. Erklärt ihm mal, der schaut sich hier gerade Jesaja 53 an von dem leidenden Knecht. Der weiß nicht, um was es geht. Philippus, erklär ihm's. Das Wort ist dir nahe in deinem Munde und in deinem Herzen. Das ist etwas, was von jeder Predigt ausgeht. Das Wort Gottes. Das Wort Gottes wird ausgeteilt und es bewegt sich in dein Herz. Und durch das Wort Gottes will der Heilige Geist in deinem und meinem Herzen arbeiten. Und zunächst möchte der lebendige Gott den Menschen natürlich retten. Er möchte ihn überführen von seiner Sündhaftigkeit. Es geht um die Erlösung, es geht um Jesus Christus. Der Heilige Geist möchte den Menschen durch das Wort Gottes zum Glauben an den Herrn Jesus Christus führen. Er arbeitet an seinem Herzen. Und hoffentlich konnte er das bisher bei jedem von uns tun. Manche Menschen, die lassen Gott auch so ganz nah an sich heran. Die kommen auch eine Zeit lang in die Gemeinde und hören sich alles an. Und dann, wenn es aber zur Entscheidung geht, wenn es zur Überführung geht, wenn es zur Lebensübergabe geht, dann ziehen sie feige zurück. Sie wurden erleuchtet mit dem Heiligen Geist, sie haben etwas geschmeckt und erfahren von der Herrlichkeit Gottes. Und dann ziehen sie zurück. Der Hebräerbrief sagt, dass das eine der größten Tragiken ist, die es gibt. Eigentlich eine Tragik. Wenn jemand dann zu feige ist, um wirklich zum Herrn Jesus sich zu bekennen und durchzubrechen, dann sieht es schlecht für ihn aus. Ja, der Hebräerbrief sagt es sogar, dass es unmöglich ist, solch einen Menschen wieder zu gewinnen. Doch kommt nun in Römer 10, Vers 9 der spannendste Augenblick. In Römer 10, Vers 9 sagt Paulus, denn wenn du mit deinem Munde Jesus als den Herrn bekennst, wenn es schon so weit gekommen ist, und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann sagt Paulus, dann ist es geschehen mit dir. Dann wirst du errettet. Mit dem Munde bekennen, mit dem Herzen glauben. Anschließend sagt Paulus in Vers 10, denn mit dem Herzen glaubt man, mit dem Herzen erfasst man es, um gerecht und mit dem Munde bekennt man, um gerettet zu werden. Also zuerst mit dem Herzen erfassen und mit dem Herzen glauben, sich mit dem Herzen darauf stützen und dann das, was man im Herzen festgemacht hat, das wird im Munde überfließen. Ja, ich glaube auch an Jesus. Hierbei kann sich jeder selber prüfen, der heute hier im Raum ist, ob das schon bei ihm geschehen ist. Glaubst du in deinem Herzen, dass Jesus auch für deine Sünden am Kreuz gestorben ist? Glaubst du, dass er das Heil auch für dich vollbracht hat? Dass er auch dir vergibt oder bereits vergeben hat? Glaubst du, dass er sich zu seinem Wort stellt? Hast du seinen Namen angerufen? Glaubst du, dass er auch dir reichlichen Zugang gewährt? Reichlichen Zugang gewährt, der reich ist für alle, die ihn anrufen? Glaubst du, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Glaubst du an ihn? Ist er dein Herr? Wenn du diese Dinge in deinem Herzen glaubst, dann kannst du das ganz bestimmt auch mit deinem Munde bezeugen. Denn mit dem Herzen glaubt man und mit dem Munde bekennt man. Wer also wirklich an den Herrn Jesus glaubt, der kann es auch mit seinem Mund bekennen. Ein klares Zeugnis und Bekenntnis zum Herrn Jesus ist nämlich nur durch den Heiligen Geist möglich. Und dann hat der Heilige Geist es schon ins Herz eingezogen. In 1. Korinther 12, Vers 3, da sagt Paulus, darum tue ich euch kund, dass niemand, der im Geiste Gottes redet, sagt, verflucht sei Jesus. Es kann aber auch niemand sagen, Herr Jesus, als nur im Heiligen Geist, also dieses Bekenntnis abzugeben. Ein wahrer Zeuge Jesu oder ein Kind Gottes kann man also nur sein, wenn man an ihn glaubt, wenn man zu ihm gehört und wenn man dadurch seinen Geist empfangen hat, den Geist Jesu. Wenn das geschehen ist, dann ist man ein Kind Gottes geworden. Dann ist das neue Leben da, es ist zum Durchbruch gekommen. Wenn vielleicht da noch gar nicht so viel sichtbar ist zunächst, aber es ist zum Durchbruch gekommen, wenn es jemand mit seinem Munde bekennen kann. Drum sind wir auch so sehr darauf aus, bevor wir jemanden taufen, auch hier in der Gemeinde. Er muss es zuvor bekennen können, dass Jesus sein Herr ist. Und wenn auch noch keine große Veränderung in seinem Leben geschehen ist, aber er muss es bekennen können mit seinem Munde, dass Jesus sein Herr ist. Wenn er das nicht tun kann, dann glauben wir auch nicht, dass er wiedergeboren ist. Aber wenn er das tun kann und sich als Sünder erkannt hat und weiß, jawohl, Jesus hat auch für meine Sünden bezahlt, ich habe die Erlösung, dann können wir ihn getrost taufen. In Römer 10, Vers 11, da lesen wir, wer an ihn glaubt, der wird nicht zuschanden werden. Ich denke, unser Hauptproblem ist es manches Mal, dass wir nur auf unseren Zustand schauen. Ach, um mich ist es schlecht bestellt und schau mal meine Sünden an und mein sündhaftes Verhalten. Und dann fragt man sich, ist es etwa so, soll sich so ein Kind Gottes verhalten wie ich? Das kann nicht sein, also bin ich auch kein Kind Gottes. Doch Gottes Wort sagt es ganz klar und Gott stellt sich zu dir und auch zu deinem Fehlverhalten sogar. Du bist trotzdem ein Kind Gottes. Stütz dich auf die Schrift. Ja, du bist es. Warum? Weil du an den Herrn Jesus glaubst und er für dich bezahlt hat, nicht weil du so gut bist. Sünden sind freilich da. Die sollen auch im Laufe der Zeit ausgeräumt werden. Aber zuerst geht es um Christus. Denn seit du an den Herrn Jesus glaubst, bist du versöhnt mit Gott, ohne dein eigenes Hinzutun. Der himmlische Vater sieht dich jetzt durch seinen geliebten Sohn. Du bist gereinigt vor Gott, dem Vater, weil Gott, der Vater, durch seinen Sohn auf dich sieht. Vor dem Vater bist du ohne Flecken und ohne Runzeln, wenn es auf dieser Erde auch noch ganz anders aussieht. Der Sohn steht vor dem Vater. Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn ist allein auf der Grundlage des Blutes Jesu und seines Erlösungswerkes möglich. Unsere persönliche Heiligung ist natürlich eine Folgeerscheinung unserer Rettung. Beim einen geht es schneller, beim anderen sehr langsam. Manchmal würde man sich bei manchen wünschen, dass es schnellere Schritte vorwärts geht. Bei mir würde ich es manchmal auch selber wünschen, dass ich noch mehr nach vorne bewegen würde. Wir sollten alle viel füreinander beten und einstehen. Und auch uns auch gegenseitig auch in der Heiligung weiterbringen. Aber mögen wir diese Gesichtspunkte und diese Tatsachen aus dem Worte Gottes ganz, ganz festhalten. Du kannst dich nicht selber retten. Jesus ist es, der dich errettet oder errettet hat, sobald du an ihn glaubst. Wir hatten uns zwei Punkte angesehen. Das erste war der Anruf. Der zweite Punkt, die Rettung. Denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll errettet werden. Das nächste Mal möchten wir uns noch ein Stück weit damit beschäftigen, dass das Evangelium auch den Menschen gebracht werden muss, dass sie den Namen des Herrn anrufen können. Auch das ist eine große Verantwortung. Aber heute halten wir daran fest, und das wollen wir immer tun, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Denn die Schrift spricht, Vers 11, wer an ihn glaubt, der wird nicht zuschanden werden. Amen. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir danken, dass du uns dein Wort so klar auch vor Augen stellst und dass du, Herr, immer wieder auch auf den Grund gehst, dass du, Herr, uns auch immer wieder auch bis ins Herz hinein bewegst und auch aufzeigst, was ich im Herzen tun muss bei einem Menschen und dass du uns auch uns selber darüber mehr und mehr bewusst werden lässt, wie es in unserem Herzen aussieht, ob wir grundlegend schon, Herr, an dich und dein Erlösungswerk glauben. Und wir möchten beten, Herr, wenn auch Geschwister oder Personen unter uns sind, die sich noch nicht so ganz sicher sind, Herr, dass du auch darin, Herr, wirkst und dass da wirklich auch Gewissheit daraus hervorgeht. Wir möchten dafür beten, Herr, auch für alle, die heute nicht da sein können, Herr, dass du auch ihnen nachgehst, dass du auch ihnen, Herr, Gnade und Bewahrung schenkst und innige Gemeinschaft mit dir, dass sie an dir festhalten und an deinem Namen. Und wir möchten dir danken, Herr, dass du auch mit uns in die neue Woche hineingehst, auch in den restlichen Tag heute und dann in die neue Woche. Und Herr, wir möchten beten, dass du uns vorausgehst und dass wir im Glauben, Herr, auch in allen Lebenssituationen an dir festhalten. Wir preisen dich und danken dir. Im Namen des Herrn Jesus. Amen.